Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben gestern erfahren, dass der britische Schriftsteller Martin Amis gestorben ist. Er war 73 Jahre alt. Martin Amis war ein sehr viel gelesener, immer wieder auch sehr umstrittener Autor. Er hatte lange einen Ruf als Bad Boy der britischen Literatur. Und danach haben wir ihn gefragt, als er zu Gast war hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie findet er dieses Bad Boy Label?
It's been ridiculous for a long time. I'm a grandfather. I have two grandchildren.
Nun, das war ja auch schon lange Zeit lächerlich. Ich bin ja immerhin schon Großvater und habe zwei Enkeln. Und mein Vater galt ja als der böse Mann und ich war dann sozusagen der böse Junge. Dann wird man noch erwarten können, bis Mick Jagger mal der Martin Amis der Rockwelt genannt werden wird.
Mick Jagger als Martin Amis der Rockwelt, auch eine interessante Vorstellung. Das war der britische Schriftsteller Martin Amis. Am Wochenende hatte die Verfilmung eines seiner Romane Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes, des Romans Interessengebiet. Das wird unser Thema sein, hier in der Lesart in 40 Minuten etwa. Wie kriegt man das hin? Gemeinsam Eltern bleiben, auch wenn einem als Paar die Liebe abhanden gekommen ist, wenn man nicht mehr zusammen leben kann. Ein neuer Roman erzählt von so einer Suche, so einem Weg von einer Frau und einem Mann, die für ihren Sohn Eltern bleiben wollen, auch wenn sie eben kein Paar mehr sind. Judith Posnan hat den Roman geschrieben, Aufrappeln heißt er. Judith Posnan kennen Sie vielleicht als sehr aktive Instagrammerin oder auch durch ihre Texte bei Zeit Online oder bei der Berliner Zeitung oder durch ihren Debütroman Prima Aussicht. Und auf jeden Fall werden Sie sie jetzt kennenlernen, denn sie ist zu Gast hier auf Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen, Frau Posnan.
Schönen guten Morgen.
Aufrappeln, der Romantitel ist schon mal ein schönes Wort, finde ich, dieses Aufrappeln. Was macht dieses Wort denn für Sie für einen Raum auf? Ist das was Qualvolles, Anstrengendes, das Aufrappeln oder auch was Fröhliches?
Ja, vielleicht ist es auch wirklich beides. Es kam mir in den Sinn erstmal überhaupt nicht als Titel für das Buch, sondern mein Motto so während der Corona-Krise war so durchhangeln, irgendwie immer durchkommen. Und dann stolperte ich eigentlich in die nächste Krise und habe gedacht, nee, durchhangeln geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss was Neues her, jetzt muss ich mich aufrappeln. Und daher kam das dann. Und dann war es auch eigentlich erstmal nur der Arbeitstitel und ist aber irgendwie so dran kleben geblieben. Und es hat mir eigentlich dann auch gut gefallen. Es ist irgendwie, da haben Sie recht, auch was ist ein bisschen mühsam, ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass man aufspringt, sondern ja, man muss sich irgendwie mühsam wieder hochbewegen, wenn man, ja, gerade mal da unten ist.
Und die nächste Krise, die Sie gerade angesprochen haben, das war die Trennung von Ihrem Partner. Also ich mache das so öffentlich, weil Sie das selbst auch so öffentlich gemacht haben auf Instagram und auch zu diesem Trennungsroman schon gesagt haben, das ist ein autofiktionaler Text. Also es geht verfremdet natürlich und über- und untertrieben, aber es geht auch um Ihre eigene Trennung.
Ja, genau. Also das war, das ist jetzt auch 2 Jahre her. Das ist auch ganz eigenartig, weil das für mich emotional eigentlich auch so abgeschlossen ist, das jetzt, wo das Buch rauskommt, etwas wieder zu besprechen, was eigentlich 2 Jahre zurückliegt. Aber ja, das war eine sehr eigenartige Erfahrung damals, eine Trennung durchzumachen, die nicht bedeutet, dass man sich am nächsten Tag nicht wieder sieht. Was ja normalerweise bei Beziehungen so ist. Oder man spielt zusammen in einer Band oder ist eben Eltern. Dann muss man sich nämlich am nächsten Tag wieder miteinander auseinandersetzen.
Da muss die Familienband weiterspielen.
Ja.
Und jetzt einen Roman darüber zu schreiben, wie war das? Jetzt sagen Sie, zu meiner Überraschung muss ich sagen, das ist für Sie ein abgeschlossenes Kapitel. Kann ich mir schwer vorstellen, dass so etwas abgeschlossen sein kann? Oder vielleicht hat auch der Roman dazu beigetragen, das abzuschließen?
Ja, also zumindest sich an diesen Gedanken, auch an den ich mich sehr lange gewöhnen musste, nicht diese jeden Tag Mutter mehr für meinen Sohn sein zu können. Und es war so ein bisschen wie, man steht jetzt so vor der Wahl, entweder man nimmt das jetzt an und versucht das Beste daraus zu machen oder ich verbittere an den Tagen, an denen er jetzt nicht bei mir ist. Und das so durchzuspielen, eben auch so das literarische Werkzeug irgendwie dann in die Hand zu nehmen und zu sagen, so ich reflektiere das jetzt, ich ändere Perspektiven oder halt auch spiele das eben einmal für mich nochmal durch, hat dann schon dazu beigetragen, dass ich das annehmen konnte, aber mich davon auch gleichzeitig eben befreit habe. Es ist jetzt okay, an manchen Tagen in der Woche auch eine abwesende Mutter zu sein. Das heißt ja nicht, dass man dann nicht mehr Mutter ist, aber ich bringe mein Kind nicht jeden Abend ins Bett. Und das muss man, ja, daraus muss man was machen.
Also Sie
starten hier gleich sehr traurig, ne?
Wir sind mit Aufrappeln gestartet. Das hatte immerhin bald. Also, ja, Sie schreiben eben auch über Ihr Kind, Sie schreiben über Ihren Ex-Partner, Sie schreiben auch über Ihre Eltern, auch über die Trennung Ihrer Eltern. Mhm. Also da sind eine Menge Leute jetzt mit betroffen, wenn man so sagen will, von diesem Buch. Fragen Sie die eigentlich vorher oder kriegen die das vorher zu lesen?
Ja, also es ist ja wirklich beim autofiktionalen Schreiben eben so, dass man sehr Gefahr läuft, Menschen zu verletzen, wo man sich dann eben diese Macht rausnimmt, jetzt einfach mal über die zu schreiben. Ich habe aber eben dadurch, dass das so eingebettet ist in Geschichten, da, und das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, in der Über-Untertreibung, man kann gar nicht diese eine Person so eins zu eins wiedergeben, wie man sich das vorstellt. Also auch der Sohn zum Beispiel, das ist auch nur der Sohn, der hat überhaupt gar keinen Namen. Und diese Figuren müssen auch immer für etwas sehr Allgemeines stehen können. Also ganz so individuell ist das eigentlich gar nicht. Also schon angelehnt an diesen Menschen eben, die so in meinem Leben vorkommen. Aber mit dem Schreiben verfremdet sich da automatisch was und dann ist es in Ordnung. Also ja, würde ich jetzt mal sagen.
Der Partner hat auch, ich höre gleich auf, da im Privaten rumzubohren, aber eine Frage noch. Der Partner heißt, glaube ich, auch anders als in Wirklichkeit.
Ja, genau.
Im Roman heißt er Bruno und kommt sehr gut weg. Ist ein toller Mann und Vater. Wie frage ich das jetzt? In Wirklichkeit auch so?
Ja, also das werde ich ganz oft gefragt, wie das überhaupt sein kann, dass uns das so gut gelingt, so freundschaftlich miteinander zu sein. Und da muss man halt auch einfach sagen, das gelingt uns natürlich nicht immer. Aber es ist ein stetiges, ja, Aneinanderarbeiten, sowohl auch an einem selbst. Und das so das Fazit, das ich daraus ziehe, eben wie gesagt, so es ist 2 Jahre her. Und das, was wir da gemeinsam geleistet haben, aber auch was er geleistet hat, eben auch der als derjenige, der gegangen ist, das war groß und da kann man auch mal Licht drauf halten, finde ich.
Jetzt haben Sie einen Roman daraus gemacht. Wir haben über den Titel geredet. Bevor man in den eigentlichen Roman reinkommt, sieht man zwei Motti vor sich. Das eine ist von Thomas Brasch. Das ist sein, glaube ich, berühmtester Vers. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Thomas Brasch, das ist jetzt im Romanuniversum nicht so super überraschend, auf den zu stoßen. Überraschend ist eher das zweite Motto, das stammt von Udo Jürgens. Das sind einige Zeilen aus seinem Lied Liebe ohne Leiden. Wie ist denn Udo Jürgens in den Roman gekommen?
Also ich mag das ja sehr gerne, Musik in die Bücher so mit einzubauen. Das habe ich in meinem ersten auch schon gemacht. Da habe ich Christa Wolf vorangestellt und Vicky Leandros.
Ach so, auch so eine Kombi.
Genau, einfach um das ein bisschen zu brechen. Aber es gibt natürlich im Buch auch eine Erklärung, warum dieses Lied jetzt einen besonderen Stellenwert hat.
Und wenn man diese Motti gelesen hat, also die Erklärung lassen wir mal jetzt offen vielleicht, dann beginnt es mit einer krassen Szene. Die Erzählerin klappt morgens den Klodeckel hoch und da guckt sie eine Ratte an aus ihrem Klo. Also es gibt vorher schon so komische Geräusche und es roch komisch in der Wohnung, aber dann ist die Ratte da. Ist das so ein... Ja, ist das das Vorzeichen für alle Katastrophen, die noch kommen in dem Buch?
Ich habe das auch wirklich als so großes Bild auf einmal aber auch schon da gedacht. Und jetzt kommen hier auch wirklich die Ratten raus. Jetzt übernehmen die Wohnung. Das ist wie eine Vorahnung. Das passiert unmittelbar ein paar Tage, bevor sich der Bruno dann trennt. Und die begleiten sie dann auch noch ein ganzes Stück. Und ich glaube, da kann sie halt auch noch mal die Ängste, die sie eigentlich so fühlt, im Sinne, was wird jetzt aus meiner Zukunft, die sich jetzt irgendwie so geändert hat, ohne dass ich das so in der Richtung wollte. Und da kann sie, glaube ich, auch viel an den Ratten abladen. Also meine Lektorin hat, also als ich damals noch ihr davon erzählt habe, von der Rattenplage und ne, sie war auch, oh Gott, ist das schlimm und hat so mit mir mitgelitten. Und jetzt am Ende, als Aufrappeln fertig war, hat sie gesagt, ach, aber eigentlich ja doch gut, dass die Etappen passiert sind.
Gut und für als, den Roman, ja.
Genau, als Schriftstellerin kann ich dem natürlich nur zustimmen, aber als Mensch, der morgens auf Toilette gehen möchte und dort einen Rattenkopf entdeckt, nein.
Ja, also das ist natürlich ein Drama, eins von vielen sozusagen kleinen Dramen, die sich durch Ihr Buch ziehen. Sie haben dem Buch jetzt keinen so Überspannungsbogen gegeben, kein Großdrama erzählt, sondern lauter kleine Episoden, die oft auch was Komisches haben. Also auch die Rattenplage, die Erzählerin klebt das Klo dann zu, das hat auch eine komische Seite. War das irgendwann eine Entscheidung, die Geschichte so zu erzählen, in diesen ganzen kleinen Mini-Episoden und Dramen?
Ja, es wäre jetzt natürlich immer toll, wenn man sagen könnte, man hat sich so wahnsinnig viel dabei gedacht bei dem, was man schreibt. Das ist aber nun mal nicht so. Es ist, ich glaube, das Einzige, was ich so für mich sagen kann, ist, dass ich schon glaube, dass auch ein tragischer Moment eine sehr komische Seite haben kann. Oder dass, wenn etwas sehr Schlimmes passiert, irgendwo gleichzeitig sich auch was Gutes auftut. Und das ist natürlich irgendwie auch so ein eine Kunst, auch genau in solchen Momenten dann dahin zu gucken oder vielleicht in der Reflexion, Mensch, ja, das war ja eigentlich auch richtig bescheuert und dann darüber lachen zu können, ja, das schiebt sich da so ein bisschen automatisch rein. So. Also ich kann da wirklich jetzt nicht einen Genie-Gedanken oder so hier streuen und sagen, ja, das ist hoch angelegt, das ist eine sehr nach Intuition oder Impuls dann einfach.
Das Buch wandert durch diese Trennungsgeschichte oder erzählt davon und schaut aber auch zurück in die Vorgeschichte der Erzählerin, in ihre Vorgeschichte, zu der auch eine DDR-Geschichte gehört, weil die Eltern der Erzählerin 1989, also sie wollten schon lange weggehen, hatten Ausreiseanträge aus der DDR zu laufen, die wurden nie bewilligt, aber dann kam 1989, dann ging die Mauer auf und sie sind sofort in den Westen gegangen, nach West-Berlin gegangen. Da waren sie 3 Jahre alt, wenn ich es richtig weiß. Warum haben Sie diesen DDR-Hintergrund auch miterzählt? Inwiefern ist das wichtig für die Figur?
Ich habe irgendwann, glaube ich, wirklich darüber auch angefangen nachzudenken, was hat mich eigentlich früher geprägt und irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt die Frau bin, die ich heute bin. Das habe ich mich gefragt, ob jetzt beispielsweise auch diese beiden starken Ostfrauen in meinem Leben, nämlich meine Großmutter und meine Mutter, ob die da einen Einfluss auf mich hatten. Und oder eben auch die Ehe meiner Eltern, die Liebesgeschichte. Und ob das auch dazu mit zusammenhängt, wie ich heute liebe und Beziehungen führe und ja, was das so damit zu tun hat, wollte ich ein bisschen erforschen und bin ja da dann auch entsprechend auf meine Erkenntnisse gekommen und finde, das hat sich dann, obwohl man erstmal denken könnte, wieso jetzt eine Ostgeschichte da noch aufgearbeitet wird, das könnte oder würde gar nicht passen, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, da immer wieder auch hin zurückzugehen und diese Ebenen durchzuspielen und auch überhaupt mit meinen Eltern vorher diese Gespräche zu führen. Das haben sie ja vorhin auch gefragt, genau, sind die Eltern damit einverstanden? Ja, die haben ganz bereitwillig auch mir Interviews gegeben und mit der Frage gestartet, wie war die Nacht des Mauerfalls? Was ist da euch passiert?
Und mit dem Ergebnis sind Sie jetzt auch einverstanden?
Ja.
Nämlich mit dem Roman Aufrappeln, dem neuen Roman von Judith Posnan. Im Dumont Verlag ist der erschienen. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Wer in Ostdeutschland groß geworden ist, der kennt höchstwahrscheinlich den Namen von Olga Benario-Prestes, denn dort waren und sind Straßen, Schulen, Kindergärten nach ihr benannt. Olga Benario-Prestes war eine deutsch-jüdische Kommunistin. 1942 wurde sie von den Nazis ermordet. Olga Benario und der brasilianische Kommunist Luis Carlos Prestes, die haben sich in den 1930er Jahren unter abenteuerlichen Umständen kennengelernt, lieben gelernt. Sie haben eine Tochter bekommen, Anita Prestes. Sie ist Historikerin geworden und vor wenigen Tagen ist sie aus Brasilien in ihre Geburtsstadt Berlin gekommen, um hier ein Buch über ihre Mutter vorzustellen. Meine Kollegin Viktoria Eglau hat Anita Prestes getroffen.
Der kleine Saal im Berliner Brechthaus ist voll bis auf den letzten Platz. Einige der überwiegend jungen Besucher und Besucherinnen stehen. Alle lauschen gebannt der zierlichen Frau, die vorne auf dem Podium sitzt. Anita Prestes trägt Pagenkopf, Brille und eine rote Bluse. Ihre 86 Jahre merkt man der lebhaften Frau nicht an. Sie ist aus Rio de Janeiro gekommen, um das Buch vorzustellen, das sie über ihre Mutter geschrieben hat. Die jüdische deutsche Kommunistin Olga Benario. Anita Prestes kam 1936 in Berlin auf die Welt, in einem Frauengefängnis der Gestapo, in dem ihre Mutter festgehalten wurde. Anita blieb bei ihr, bis sie 1 Jahr und 3 Monate alt war. Dann übergab die geheime Staatspolizei das Mädchen seiner brasilianischen Großmutter, mit der es Deutschland verließ. Ihre Mutter sah Anita nie wieder. Olga Benario wurde 1942 von den Nationalsozialisten in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet. Anita Prestes Stimme zittert nur ein paar Mal, als sie diese erschütternde Geschichte ihrem Berliner Publikum erzählt. Nach der Veranstaltung dann sagt sie:
Ich gehe gelassen damit um. Ich kenne die Geschichte meiner Mutter schließlich, seit ich klein war. Ich habe kein Problem damit, nach Deutschland zu kommen. Aber wenn ich hier bin, kann es für mich bewegende Momente geben.
Nach der Trennung von der Mutter und dem Tod der Großmutter wuchs Anita Prestes bei ihrer Tante in Brasilien auf. 1945 wurde dort ihr Vater aus der Haft entlassen. Luiz Carlos Prestes, ein berühmter Kommunist. Er und Olga Benario hatten sich 1934 in Moskau kennengelernt und waren während einer gemeinsamen Reise nach Brasilien ein Liebespaar geworden. Nach einem gescheiterten linken Militärputsch gegen die Diktatur von Präsident Getúlio Vargas wurden auch Prestes und Benario festgenommen. Das rechte Regime lieferte die schwangere Olga 1936 an Nazi-Deutschland aus. Luiz Carlos Prestes machte nach der 10-jährigen Haft noch eine politische Karriere. Über ihn, den Vater, hat Anita Prestes als Historikerin promoviert und eine Biografie verfasst. Aber erst viel später, mit über 80, schrieb sie über ihre Mutter, das Buch, das jetzt auf Deutsch vorliegt.
In Brasilien bin ich oft gefragt worden, warum ich über meinen Vater geschrieben habe und nicht auch über meine Mutter. Über Olga Benario gab es aber schon eine Biografie. Vor 8 Jahren wurde dann ein Archiv mit Gestapo-Akten geöffnet, in dem ich 2000 Seiten über meine Mutter gefunden habe. Ich merkte, dass da bis dahin unbekannte Informationen drin steckten, beauftragte ein Übersetzerteam und stellte fest, dass es sich lohnte, ein Buch zu machen.
Es trägt den Titel Olga Benario Prestes, eine biografische Annäherung. Und Anita Prestes zitiert darin aus NS-Akten, die sich in russischen Archiven befinden und 2015 digital zugänglich gemacht wurden. Die wichtigste neue Erkenntnis, sagt die Tochter und Historikerin, sei für sie gewesen, dass Olga Benario nicht freikam, weil sie sich weigerte, über ihre kommunistischen Aktivitäten auszusagen. Ein Auszug aus einem Gestapo-Dokument.
Der Benario ist wiederholt Gelegenheit gegeben worden, sich über ihre für die kommunistische Internationale geleistete Arbeit zu äußern. Das Ergebnis war jedoch bisher negativ. Bei ihrer eventuellen Freilassung wäre mit Bestimmtheit damit zu rechnen, dass sie sich im Auslande an der deutschfeindlichen Hetzpropaganda vermöge, ihrer Intelligenz hervorragend beteiligen würde. Ihre Entlassung vermag ich daher aus staatspolizeilichen Gründen in absehbarer Zeit noch nicht zuzustimmen.
Sie hat immer gesagt, wenn andere zum Verräter geworden sind, ich werde es jedenfalls nicht.
Bei aller Sachlichkeit, mit der Anita Prestes über Olga Benario spricht und schreibt, der Stolz auf die Standhaftigkeit, mit der diese in den Verhören der Gestapo schwieg und es ablehnte, andere Kommunisten zu denunzieren, ist ihr anzumerken. Während der 6 Jahre, die Benario bis zu ihrem Tod in Gefängniszellen und KZs verbrachte, bemühten sich Privatpersonen und Anwälte, unter anderem aus Frankreich und England, um ihre Freilassung vergebens. Der internationalen Kampagne Prestes hat die Autorin ein interessantes eigenes Kapitel gewidmet. Ihr Buch, betont sie, habe sie besonders für junge Menschen geschrieben.
Ich halte es für wichtig, dass die neuen Generationen in Deutschland diese Geschichte kennen.
Die Historikerin Anita Prestes zu Besuch in Berlin mit ihrem Buch Olga Benario Prestes, eine biografische Annäherung. Die deutschsprachige Fassung ist im Verbrecherverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn es ums Schreiben über Pop geht, über Popmusik, über popkulturelle Lebensstile, da ist der Brite Nick Hornby eine sehr bewährte Fachkraft. Mit seinen Romanen High Fidelity zum Beispiel oder About a Boy hat er das demonstriert. Nick Hornby hat in seinen früheren Romanen über das Erwachsenwerden geschrieben, später über Trennungsgeschichten, wie das Leben halt so weitergeht. In seinem jüngsten Buch geht es nun aber um etwas anderes. Das Buch heißt Dickens und Prince. Da geht es um den Romancier Charles Dickens und um den Musiker Prince. Veronika Schreieck aus unserer Musikredaktion hat das Buch gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Ein Buch also über einen Schriftsteller und einen Musiker. Ist jetzt Nick Hornby vom Romaneschreiben ins Sachbuchgenre gewechselt?
Ja, könnte man fast meinen, ne? Also zumindest erfährt man in dem Buch viel über Prince, auch viel über Charles Dickens. Aber bei Nick Hornby ist natürlich immer ganz entscheidend, dass wie schreibt er das, aus welcher Erzählperspektive. Und das macht er aus der Perspektive, die er schon oft in seinen Büchern erprobt hat. Er outet sich nämlich als ganz großer Prince- und Dickens-Fan. Diese Herangehensweise kennt man von ihm, vor allem aus seinen frühen Büchern, Fever Pitch, seinen ersten Roman in den 90ern. Das war ein autobiografischer Roman, in dem es um die Leiden eines Fußballfans ging. Im Grunde sein eigenes Leiden als Fan des FC Arsenal. Dann in seinem zweiten Roman High Fidelity ging es um einen Plattenhändler, der das Ende seiner Beziehung aufarbeitet. Nicht ohne listenweise Playlisten zu erstellen, in denen jede Menge natürlich dieser Musikbegeisterung von Nick Hornby einfloss. Und jetzt eben dieses Buch über Prince und Charles Dickens. Und auch hier wird deutlich, dadurch, dass er die beiden immer wieder zu sich selbst in Beziehung setzt, dass er irgendwie beeindruckt ist von den beiden Biografien.
Dann ist also die Gemeinsamkeit von Prince und Charles Dickens, Nick Hornby ist Fan von den beiden. Gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten?
Ja, Nick Hornby zählt das in ganz großer Detailverliebtheit auf. Beide kamen aus wirklich allerärmsten Verhältnissen. Beide waren schlechte Geschäftsmänner. Beide hatten problematische Frauengeschichten am Laufen. Na, wer nicht, ne? Also, vor allem Prince, ne? Beide sind mit 58 gestorben. Aber die größte Gemeinsamkeit sieht Nick Hornby im Arbeitsethos der beiden, im musikalischen und schriftstellerischen Output, der bei beiden immens war. Also Prince zum Beispiel hat zwischen seinem 24. und 29. Lebensjahr insgesamt 5 Alben veröffentlicht, jedes Jahr eins. Dabei die meisten Songs selbst geschrieben und fast alle Instrumente selbst eingespielt. Charles Dickens, kennt man ja diese wahnsinnig dicken Romane zu seiner Zeit, die damals noch als Fortsetzungsromane veröffentlicht wurde. Der hatte seinen ersten riesigen Erfolg auch schon mit Mitte 20, die Pickwickier. Jede neue Episode ist damals in Heftform verkauft worden und hat sich um die 40.000 Mal verkauft. Und das waren ja jetzt keine Schundromane. Und trotzdem war es Massenproduktion, die Dickens da monatlich rausgehauen hat. Nick Hornby bescheinigt also beiden ein Höchstmaß an Arbeitswut, an Leidenschaft. Und was er auch feststellt, beide haben die Werke anderer Künstlerinnen und Künstler akribisch studiert. Und dann kommt eben so ein Moment, wo sich Nick Hornby selbst in Beziehung setzt zu den beiden. Und er sagt, er fühlt sich den beiden so nah, weil er eben auch Zeit seines Lebens in vergleichbarer Intensität Kulturprodukte aufgesogen hat, Bücher, Musik. Und er spinnt den Gedanken dann eben weiter, dass er deshalb auch nie in den richtigen Job wollte, sondern ihm ging es vor allem immer darum, den Künstlern nahe zu sein, die er mag. Und ja, im Grunde beschreibt er sich als eine Art Berufsfan. Und das ist das Spannende, indem er über Charles Dickens und Prince erzählt, warum er die beiden so verehrt und wo er Schnittmengen zu sich sieht. Dadurch erzählt er immer auch von sich, von seiner eigenen Geschichte.
Aber könnte das jetzt nicht auch so einen selbstverliebten Touch haben, wenn er im Prinzip sagt, ich bin ja auch wie die beiden, ich bin ja auch wie Prince und ich bin ja auch wie Charles Dickens? Ist ja schon eine hohe Messlatte.
ja. Also, das stimmt. Es gibt diese Momente in dem Buch, aber Nick Hornby, wir kennen ihn ja, ist wahnsinnig charmant und macht das mit einer gewissen Koketterie. Er stellt zum Beispiel fest, sowohl Prince als auch Charles Dickens waren keine Perfektionisten. Prince hat zum Beispiel kaum Demos aufgenommen, sondern der hatte ja sein eigenes Studio zu Hause. Der ist da morgens rein, hat einen Song eingespielt und dann nicht groß rumgefeilt. Also abends war der Song fertig. Und Dickens schrieb ja auch, wie gesagt, in einem wahnsinnigen Tempo, dass es da eben auch kaum Korrekturschleifen gab. Und dann stellt Nick Hornby eben fest,
Ich bin auch kein Perfektionist. Ja? Also wenn ich mich zu lange mit was beschäftige, langweile ich mich tierisch. Und so eine Feststellung hat was wahnsinnig Sympathisches.
Also Charme hat das Buch offenbar. Und es könnte ja eben auch interessant sein, so ein Spezialzugang zu Dickens und Prince eben über das Phantom von Nick Hornby gezeigt zu bekommen. Hat das denn funktioniert für Sie in dem Buch?
Boah, ich weiß es nicht. Nicht wirklich. Nee, also nicht wirklich. Ich finde die Thematik sehr speziell und ob die Idee jetzt so durchträgt, also richtig überzeugt hat es mich nicht. Also als Prince-Fan würde ich eher eine Prince-Biografie lesen, die von Matt Throne zum Beispiel, oder als Charles Dickens-Fan dann eher auf wissenschaftliche Literatur zurückgreifen. Die Verbindung zwischen Prince und Dickens kommt mir manchmal schon sehr konstruiert vor oder eher beliebig, weil es natürlich unzählige Künstler und Künstlerinnen gibt, die in großer Armut aufgewachsen sind. Und es gibt natürlich auch zig Künstlerinnen, die Workaholics sind. Ja. Irgendwie habe ich die ganze Zeit auf so ein großes Geheimnis gewartet, auf den großen Knall. Ja. Ein Geheimnis, das die beiden miteinander verbindet und das jetzt gleich enthüllt wird. Zum Beispiel hatte ich immer im Kopf diese Zwei Männer am Strand von Michael Köhlmeier, wo es um die Freundschaft zwischen Winston Churchill und Charlie Chaplin geht. Auch zwei Menschen, die jetzt auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber die beiden, die hatten Depressionen und dieser Umstand hat die beiden freundschaftlich zusammengeschweißt. Also auf irgendwie so einen Überraschungseffekt wartet man die ganze Zeit, aber der kommt bei Nick Hornby einfach nicht und das ist schade.
Das Buch Dickens und Prince, das neue von Nick Hornby. Bei uns ist es im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen mit 160 Seiten. 16 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Veronika Schreieck.
Straßenkritik.
Ich bin Beate Bayer und bin jetzt hier ein paar Tage in Innsbruck zu Besuch bei Freunden. Und ich lese gerade von J.J. Bola, Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Und ich finde, das ist ein total wichtiges Buch. Da wird mit Themen der sogenannten Männlichkeit umgegangen und wie toxisch die auch für kleine Jungs sein können. Und das sollten einfach alle Eltern von Jungs lesen und auch alle jungen Männer lesen. Er erzählt natürlich auch Episoden aus seiner Jugend und seiner Kindheit, wie er konfrontiert wurde mit diesen Männlichkeitsnormen. Es ist sehr leicht verständlich geschrieben und auch sehr unterhaltsam.
Beate Bayer aus Innsbruck empfiehlt Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Das Buch von J.J. Bola gibt es im Hansa Blau Verlag als Taschenbuch für 11 Euro. Gestern ist bekannt geworden, dass der britische Schriftsteller Martin Amis gestorben ist. Er war 73 Jahre alt. Martin Amis hat 15 Romane geschrieben, Sachbücher, Essays. Sein Auschwitz-Roman Interessengebiet, der hat 2015 auch in Deutschland für eine Kontroverse gesorgt. Jetzt wurde das Buch verfilmt mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller in einer Hauptrolle. Und am Wochenende hatte dieser Film seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Für uns hat ihn Patrick Welinski gesehen, Filmkritiker hier im Deutschlandfunk Kultur, und jetzt bin ich mit ihm in Cannes verbunden. Hallo, Herr Welinski.
Hallo.
Das war ein Tag nach der Filmpremiere, da ist Martin Amis gestorben. Gab es da vom Filmteam rund um den Regisseur Jonathan Glazer, gab es da eine Reaktion darauf?
Vom Filmteam noch nicht. Regisseur Jonathan Glazer hatte noch vor der Nachricht bei der Pressekonferenz betont, welche Rolle der Roman für den Film gespielt hat. Aber die Nachricht vom Tod erreichte alle erst, nachdem das Filmteam schon abgereist ist aus Cannes. Aber im Umfeld der britischen Kollegen, der Journalisten, da gab es schon Reaktionen, denn Martin Amis war ein bekannter Teil auch des britischen Feuilletons. Und da war der Schock groß. Die sind auch schon alle traurig und dachten, dass er vielleicht noch die Premiere miterleben könnte.
Mhm. Interessengebiet jetzt, der Roman von Martin Amis, das ist eine Romansatire, eine Liebesgeschichte zwischen Nazis, die rund um das Konzentrationslager Auschwitz angesiedelt ist. Also ein heikler Stoff, das hat auch für die Kontroversen damals gesorgt. Wie hat sich jetzt der Regisseur Jonathan Glazer diesem Stoff gewidmet?
Er nimmt sich den Roman eher als lose Vorlage. Man könnte sagen, er arbeitet nach Motiven des Romanes. Der Roman selbst erzählt ja aus drei Perspektiven die Geschichte der Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz, die sich in einen Verbindungsoffizier verliebt. Und aus dieser Konstellation übernimmt Jonathan Glazer jetzt nur erstmal das Ehepaar der Kommandanten. Er benutzt auch die realen Namen des Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Höss und seine Frau Hedwig. Die leben in einem großen, perfekten Haus mit Rosengarten, einem Swimmingpool, haben viele Kinder, ein paar Bedienstete, die Schwiegermama kommt zu Besuch, ist ganz begeistert vom Luxus ihrer Tochter. Nur dass dieser Garten, dieses ganze Grundstück direkt am KZ Auschwitz grenzt. Und dieses Höss-Anwesen, wie der Film das zeigt, das müssen Sie sich vorstellen wie ein Disneyland in der Nachbarschaft zur Hölle auf Erden. Das ist eine enorme Mauer, die beiden Welten trennt. Und diese Familie Höss, die lebt so ein krasses Mittelstandsleben direkt im Schatten von Auschwitz. Und Sandra Hüller und Christian Friedel, die spielen das derart präzise, dass einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Jetzt haben Sie schon so Bildwelten aufgerufen, ein Disneyland auf der einen Seite der Mauer, eine Hölle auf der anderen. Erzählt Jonathan Glazer auch in solchen Bildern?
Ja, also er hat sich ein sehr komplexes, ich würde auch sagen eigenwilliges, ja fast geniales, vielleicht schon audiovisuelles Konzept für diesen Stoff überlegt, weil der Inhalt, den ich jetzt zusammengefasst habe, der könnte ja so konventionelle Bilder einer Ehegeschichte irgendwo im Raum Auschwitz erzählen, aber das ist eben nicht der Fall. Also man könnte sagen, Glazer hat einen architektonischen Film über die Architektur des Holocaust gedreht, weil der Film über einen sehr präzisen Bildaufbau verfügt. Es sind immer fixierte Kameraeinstellungen. Wir sehen den Alltag dieser Familie auf Distanz. Es gibt keine Close-ups, keine Identifikationsmomente mit den Tätern. Wir sehen zwar, wie im Vordergrund Vater Höss mit den Kindern spielt, aber im Hintergrund gibt es dann eine Rauchwolke oder auf der Tonspur aus der Ferne hört man mal einen Schrei, Hundegebell, einen Schuss. Wie ein Horrorfilm schleicht sich der Holocaust in den Alltag dieser Nazi-Familie hinein. Sie haben Asche in der Nase, das Blut klebt an den Stiefeln. Das reicht Jonathan Glazer schon, um diese Bildwelten zu erzeugen und diese Visualität von der Unvorstellbarkeit des Mordens, das haben wir im Kino in der Form wirklich lange nicht mehr gesehen. Das ist ein Film, der auch versucht, sich an einem neuen Konzept der Holocaust-Filme.
Jetzt hat Martin Elmes in seinem Roman, ich weiß es noch, ich habe damals das Gespräch mit ihm hier auf Deutschlandfunk Kultur zu dem Buch geführt. Das ist ja eine ganz starke satirische Überzeichnung in dem Roman. So wie den Film, wie Sie den Film beschreiben, vollzieht er das nicht nach, oder? Diesen satirischen Zugriff?
Nein, gar nicht. Es gibt gar kein Lachen hier. Es gibt eine minutiöse Recherche des Lebens der Familie Höss. Wir sehen auch einmal, wie Hedwig Höss einen Pelzmantel aus den Lagerbestellten erhält. Und in diesem Pelzmantel ist ein Lippenstift. Und sie trägt ihn einfach auf, als wäre das ganz normal. Oder das Kindermädchen treibt die Höss-Kinder zur Schule und sagt nur, jetzt aber Gas, Gas. Das wirkt dann wie so ein Schock. Und gleichzeitig haben wir eine Tonspur, die durch einen elektrischen Score vor allem dominiert wird, in dem sich auch menschliche Schreie und Stimmen beimischen, sodass dieses technische Ingenieurhafte des Holocaust auch wie so geisterhaft heraufbeschworen wird und über das Handeln der Familie Höss gelegt wird. Also eine Satire ist das in keinster Art und Weise.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dieser Film von Jonathan Glazer auf der Grundlage des Romans von Martin Amis, das würde auch versuchen, als Film neu oder anders, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf den Holocaust zu blicken. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, ich finde schon, dass gerade die deutschen Filme wie Der Untergang oder Der neunte Tag sich gegen diesen Film so ein bisschen wie schlimmes kostümiertes Hakenkreuztheater anfühlen, weil Jonathan Glazer eben nichts bebildert, ja, auch keine Wikipedia-Artikel aus dem Zweiten Weltkrieg nacherzählt. Er stellt die große Frage, was für Bilder kann es über den Holocaust geben? Sie müssen wissen, der Film beginnt mit einer sehr, sehr langen mit einem Schwarzbild und es gibt nur die Tonspur, die da ein bisschen arbeitet. Und es ist ja schon die Frage, was kommt jetzt für ein Bild nach dem Schwarz, nach dem Grauen des Holocaust? Das sind Fragen, die man sich schon in den 80er Jahren, vor allem der große Claude Lanzmann hat sich die gestellt. Aber seitdem hatte ich das Gefühl, dass Filme über den Holocaust ganz normal geworden sind. Einfach Spielfilme, die man so erzählt mit tollen Kostümen und Schauspielern. Und dieser Film versucht ein Reset. Er versucht unser Überlegen über das Grauen nochmal neu zu justieren. Und das ist wirklich ein Übertragen historischer Erfahrung in die Kunst. Und das ist hier in Cannes ehrlich gesagt einmalig gewesen. Und über diesen Film, über den werden wir noch richtig lange reden müssen.
Über den Film Interessengebiet ist der deutsche Titel The Zone of Interest, der englische, der Film des Regisseurs Jonathan Glazer. Für uns hat ihn Patrick Welinski gesehen. Herzlichen Dank nach Cannes.